Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser 68. Episode von Mama macht Business. Heute spreche ich mit einer Frau, die Verantwortung, Vision und 4 Kinder unter einen Hut bringt und dabei ziemlich große Dinge auf die Beine stellt. Eileen Liebig ist Seriengründerin, Speakerin, Investorin und Buchautorin. Mit Anfang 20 gründete sie ihre erste Eventagentur Mias Dias. Als dann während der Pandemie alle Events ausfielen, war sie hochschwanger und gründete kurzerhand ein neues Unternehmen, die Online Eventbox. Daraus wurde ein Millionen-Startup mit Kunden wie Amazon, Google und Vodafone. Heute führt sie mehrere Firmen, darunter Clap, eine Plattform für automatisierte Wertschätzung im B2B-Bereich. Und wenn sie gefragt wird, wie sie das alles schafft, sagt sie, mit Kaffee und der Überzeugung, dass Humor der Schlüssel zu allem ist. Wie sie organisiert, wie sie priorisiert und warum Gründen für sie kein Risiko, sondern eine Haltung ist, darüber sprechen wir jetzt. Ja, herzlich willkommen, liebe Eileen. Ich freue mich sehr, dass du es heute zu mir in den Podcast geschafft hast.
Ich freue mich auch sehr, dass ich es geschafft habe und dass wir uns endlich unterhalten können.
Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich bin natürlich wie immer gut vorbereitet und habe einige Fragen im Gepäck, die mich sehr interessieren. Und ich würde gern direkt reinstarten. Wir haben im Intro schon ein bisschen was über dich gehört, ein bisschen schon deine Eckdaten erfahren, was du schon alles gemacht hast. Ganz prägnant in meinem Gedächtnis geblieben ist, du warst hochschwanger, als du die Online-Eventbox gegründet hast. Also da würde mich total interessieren, was war da in diesem Moment eigentlich stärker für dich? Der Druck oder der Drang, irgendwas zu gestalten?
Ich glaube, beides gleichermaßen. Ich hatte zuerst zuerst das Gefühl, ah, okay, jetzt gibt es keine Events mehr, jetzt bin ich im Lockdown, dann kriege ich jetzt mal ein Kind. Und dachte, dann machst du es mal ruhiger. Und dieses Gefühl hielt so 3 Tage an. Und dann dachte ich, aber wie lange dauert denn die Pandemie? Und wie lange hält denn mein Geld? So, wie lange kann ich von dem Ersparten denn leben? Da kam so ein bisschen die Bedenken. Gleichzeitig tat sich eine Möglichkeit auf, die Online-Eventbox zu gründen, weil ich zum einen gesehen habe, dass es eine Hamburger Firma gab, die etwas Ähnliches gemacht hat und die eine Partnerin dazu brauchte und wo ich dann so ein bisschen als Beraterin rein bin und meinte, eigentlich müsste man das Produkt so machen und so wäre es viel cooler und so, lass uns das zusammen machen und sich dann aber rauskristallisiert hat, nee, ich mache das in Berlin, du machst es in Hamburg und dann habe ich das in Berlin tatsächlich dann für mich entdeckt und gemacht und da war dann der Drang zuerst so ein bisschen die Not, der Gedanke, der mich dazu gebracht hat, du müsstest dir vielleicht schon noch ein bisschen überlegen, wie es jetzt weitergeht, denn die Corona-Hilfemaßnahmen, die kamen so ein bisschen später. Zuerst kam diese Lockdown-Meldung und dann werden erstmal so alle Eventagenturen so ein bisschen lost und wussten nicht so genau, was heißt denn das jetzt für mich. Und dann kam erst später diese Information mit, wir kriegen alle Hilfen dazu. Da war aber mein Drang schon viel größer, weil ich habe das ja entschieden, das zu machen und war dann schon auf dem Weg darin, zu gucken, welche Boxen kaufe ich, welches Füllmaterial will ich haben, welches Seidenpapier. Also ich bin dann schon mit dem Wagen hochschwanger durch die Großhandel, durch den Großhandel gelaufen und habe mir dann halt schon alles so ausgesucht und 3 Tage später war die Seite auch schon online. Also es ging wirklich rasant, weil der Drang einfach zu groß war.
Und erzähl mal ein bisschen für die, die jetzt noch nicht das Konzept kennen, Online-Eventbox, was heißt das?
Es ist etwas, das zu dir nach Hause kommt, weil wenn du nicht mehr zu dem Event kommen kannst, dann kommt das Event jetzt halt zu dir. Und so kam ja die Idee der Online-Eventbox, da waren dann Getränke drin, Snacks zum Beispiel, ein paar Chips, Popcorn. Wir haben dort Merchandise-Artikel reingepackt von den Firmen. Also es ist schon ein B2B-Produkt, weil alle Seminare fanden online statt. Alle Events, Weihnachtsfeiern, alles fand online statt. Und wir waren das einzige physische Produkt, was es zu diesem digitalen Happening gab. Und ja, das haben wir dann halt gemacht. Es gab auch mit uns Popcorn-Tastings. Ne? Da haben wir dann verschiedene Popcorn-Tüten geschickt mit dem passenden Getränk dazu und haben dann einen Popcorn-Experten online geschaltet oder einen Cocktail-Workshop gemacht mit den Leuten. Wir haben zusammen aus dem Filmmaterial Bäume gebastelt, weil man ja für jede Box einen Baum haben pflanzen lassen, Mangroven auf Haiti damals. Also wir haben das halt alles immer so verquickt mit Online-Event-Modulen, die man dazu buchen konnte.
Wie wichtig war für dieses Startup deine Vorerfahrung aus der Eventagentur?
Insofern die Vorerfahrung zu wissen, okay, ich schaffe das irgendwie, es wird Hürden geben, aber ich werde das machen. Meine Vorerfahrung, dass ich wusste, wie man mit Künstlern verhandeln kann, war sehr gut, weil ich dadurch natürlich wusste, wie kann ich die ganzen Lieferanten, die ich dazu brauche für die Eventmodule, wie kann ich die dazu buchen, wie kann ich mit dem verhandeln, was habe ich da für Künstlerverträge. Dafür war es gut. Von Logistik hatte ich gar keine Ahnung, nur so ein bisschen Eventlogistik, was man da, also da gab es ja auch immer viele Excel und viel Planungsgeschick. Ne, Planungsgeschick auf jeden Fall, konnte ich mitnehmen. Aber vor allem, was mir am meisten geholfen hat, war das Personal. Weil tatsächlich gab es so viel Personal, was gerade nichts zu tun hatte. Und ich hatte super gutes Eventpersonal, was ich für die ganze Struktur brauchte. Ne? Also für die Kundenbetreuung, fürs Projektmanagement, für die Logistik, für den Einkauf, fürs Boxenpacken. Ganz viele Promoter und Hostessen hatten ja keine Jobs mehr. Kosmetikerinnen, die waren alle bei mir Boxenpacken. Also wir waren eine sehr, sehr große Truppe bei uns, ja.
Okay, und hast du auch aus deiner Eventagentur dann Leute sozusagen dann darüber genommen, dass die sozusagen auch nicht arbeitslos werden, sondern auch noch was zu tun haben? War das dann auch so ein quasi Win-Win für die?
Voll. Also meine Senior-Projektmanager aus dem Eventbereich waren dann die Senior-Projektmanager von der Online-Eventbox. Also das ging dann halt einher. Und für die war es auch total cool, weil es eine neue Herausforderung war. Und es war tatsächlich von allen Firmen, die ich gegründet habe, war das die abenteuerlichste, wo man richtig gemerkt hat, dass alle an einem Strang ziehen. Also wir wollten alle diesen, ich sag mal auch Kampf gewinnen, weil ihr müsst dir vorstellen, das Weihnachtsgeschäft war enorm. Das war das Hauptgeschäft von der Online-Eventbox. Ich erinnere mich noch an November 2021, wo alle Events gestrichen wurden. Also wir alle hier draußen dachten, hey, es wird endlich wieder eine Firmenweihnachtsfeier geben. Und dann wurde das im November gestrichen mit dem nächsten Lockdown. Und da standen unsere Telefone nicht mehr still. Also es hat wirklich im Sekundentakt geklingelt. Wir haben dann einen Anrufbeantworterspruch raufgemacht, dass wir jetzt keine Anfragen mehr annehmen können, nur noch per E-Mail. Und wir haben 21.000 Boxen in 3 Wochen gepackt, inklusive Anfrage, Angebot, Auftragsbestätigung packen und verschicken. Das war enorm. Und selbst DHL war so überlastet, dass sie nicht mehr zu uns gekommen sind, um die Pakete abzuholen. Und wir mussten ja täglich über 1.000 Pakete loswerden. Das heißt, wir haben dann einen Deal gemacht mit einer Poststation in Berlin, wo sonst nur Touris immer hingehen, wo wir wussten, da ist jetzt nicht so viel los. Und mit denen haben wir einen Deal gemacht, dass wir mit dem LKW alle Sachen dorthin laden konnten, weil dort DHL noch 3-mal am Tag hingefahren ist, um es dort abzuholen. Also sein ganzer Späti war voll mit unseren Boxen. Da gibt es Videos, die sind wirklich grandios. Also es war eine unvergessliche Zeit. Und du hattest das Gefühl, dass du jeden Tag ein Team-Happening hast, was dazu führt, dass das Team zusammenhält, weil wir alle die ganze Zeit Hand in Hand gearbeitet haben, um diese 21.000 Boxen zu wuppen. Ne, das war die Euphorie, als die letzte Box auf dem Packwagen war, die war unglaublich. Also das waren wirklich unvergessliche Momente, die man da hatte, unabhängig von dem guten Umsatz, den man da hatte. Ne? Am einprägsamsten für mich die tolle Zeit, die wir zusammen hatten. Weil Geld kommt und geht. Ne? Also stell dir vor, du hast den Peak erreicht, der Online-Eventbox auch. Wann, es ist wie ein Aktienkurs. Wann ist der Moment, wo es fällt? In welchem Moment musst du deine Ausgaben wieder drosseln? Und natürlich hat man nach hinten raus wieder total die Verluste auch gefahren, weil ich wollte damals auch mein Team nicht verlieren. Ne? Du musst dir vorstellen, das ist wie eine Teststation von Corona gewesen. Das ging halt, da war richtig was los. Die standen alle Schlange. Und als es dann wieder hieß, weniger Online-Events, wieder mehr live, ja, dann ging das natürlich wieder nach unten, die Umsatzzahlen. Und bei gleichbleibenden Ausgaben, also das, da kann man nicht, ne, das klingt immer so toll, oh, Millionen-Startup, war es auch, aber das heißt nicht, dass der Erfolgsfaktor das Finanzielle war. Für mich war es tatsächlich, das zu schaffen, das zu kreieren, ein Produkt zu schaffen, was funktioniert und wo du dann halt eine Sommerfeier hast mit 30 Leuten auf dem Boot. Das fand ich einfach super. Und innerhalb von wenigen Monaten sowas auf die Beine zu stellen. Das hat mich schon sehr stolz gemacht, unabhängig von den Zahlen.
Was glaubst du denn, wie entscheidend war denn das? Weil normalerweise ist das ja so, wenn du ein Unternehmen gründest, dann musst du ja erstmal den Punkt finden, okay, wo fangen wir jetzt an, Leute einzustellen? Wo machen wir jetzt sozusagen eine Investition und so? Wenn ich das jetzt so höre, ist das ja bei dir eher so ein bisschen andersrum gewesen. Ich meine, du hattest die Leute und eigentlich musstest die alle irgendwo unterbringen. Und die haben natürlich ja auch alle wahrscheinlich auch Ideen mit reingebracht. Also was glaubst du denn, wie entscheidend war das für den Erfolg dieses Konzepts?
Viele von denen waren meine Freelancer. Also ich hatte keinen Druck, dass ich die jetzt behalten muss. Das ging erst später los. Als ich die Eventagentur hatte, waren wir viel kleiner aufgestellt. Und da war eher noch der Druck da, oh, oh, bald ist die Geburt da. Ich möchte mich um mein Baby kümmern. Baby hat Prio 1 bei mir. Für mich sind die schönsten Lebensjahre die, wo ich ein Baby hatte. Also das sind einfach so Ich hatte das Glück, keine Schreikinder zu haben. Ne? Das war also wirklich eine wundervolle Zeit für mich. Und als ich wusste, dass das Nächste unterwegs war, so, ey, das muss hier alles sitzen. Das war mein Druck, ne? Und habe dementsprechend mir die Leute halt rangeholt. Und da waren auch viele Freelancer dabei, die ich auch als Eventagentur, als Freelancer habe. Und da wusste ich halt, ich kann denen voll vertrauen, das wird funktionieren. Es war eher so rum, weißt du, um das so in Relation zu bringen. Und oder Mitarbeiter, ich hatte eine Mitarbeiterin, die hat Social Media für meine Eventagentur gemacht und war dann die Projektmanagerin auf Vollzeit auf einmal. Und dann den Switch hinzukriegen, hey, okay, und jetzt stelle ich voll ein, es wird funktionieren. Das war nochmal ein Punkt, da habe ich wirklich 2-3 Wochen überlegt, mache ich das jetzt oder nicht? Stelle ich sie ein oder nicht? Wird es funktionieren? Ich habe auch gedacht, ob sie das ist, ach, das passt vielleicht nicht. Und da war mein Mann derjenige, der gesagt hat, doch, ich habe sie arbeiten sehen, das wird gut passen. Und sie war bis heute meine tollste Mitarbeiterin, die ich hatte. Also das hat auch nochmal Überwindung und Beratung gekostet, sagen, ich gehe jetzt all in und stelle mir jetzt die Leute ein, obwohl ich nicht wusste, was wird denn jetzt passieren? Geht die Pandemie weiter? Nicht? Wird es aufhören? Das war super unsicher alles.
Und jetzt hast du ja schon gesagt, dein Mann hat quasi so ein bisschen was reingegeben. Wie triffst du solche Entscheidungen generell? Business-Entscheidungen? Bist du jemand, machst du das viel mit dir alleine aus? Besprichst du das zu Hause? Oder hast du da auch Berater an deiner Seite oder vielleicht Business-Kontakte, die dich da eben auch entsprechend vielleicht bei solchen Entscheidungsfindungen unterstützen? Wie machst du das?
Es kommt immer auf die Entscheidungsfindung drauf an. Es gibt Bereiche, wo ich verschiedene Menschen frage. Sagen wir mal, es geht um Führungskompetenzen, dass ich halt sage, okay, wie gehe ich in ein Mitarbeitergespräch rein bei dieser Schwierigkeit, die ich gerade habe? Dann nehme ich mir meinen Experten in Sachen Führung und frage da nochmal nach, wenngleich ich da schon sehr fit bin. Aber es gibt einfach Punkte, wo ich nicht weiß, gehe ich den Schritt jetzt weiter oder nicht? Und wenn es Sachen strategisch sind, wie kann es mit der Firma weitergehen oder ich habe ein Sackgasse-Gefühl, dann spreche ich auch mit meinem Mann drüber. Am besten, wenn wir in Situationen sind wie zum Beispiel, wir machen mal Wellness zusammen oder sowas oder gehen zusammen essen. Das ist sehr selten. Aber dadurch, dass wir beide selbstständig sind, reden wir schon auch oft über den Beruf. Und da gibt er mir manchmal nochmal so eine andere Sichtweise drauf, was ich sehr genieße. Gleichzeitig mache ich das bei ihm auch. Also wir können es da gegenseitig ganz gut unterstützen. Und wenn ich so IT-Geschichten habe, ne, das ist ja auch, CLAP ist ja auch ein Softwareprodukt, da gehe ich dann halt mit Experten in Sachen KI und IT ins Gespräch. Also ich gucke wirklich immer, wenn ich eine Lösung brauche, die ich nicht selber finde oder wo ich merke, wenn ich das jetzt entscheide, würde ich denken, dass mir ein paar Lücken fehlen und ich würde das zu sehr aus dem Bauch raus entscheiden. Ich möchte mehr Fachwissen dahinter, um ein gutes Bauchgefühl zu haben, wo ich mir immer den Experten, wo ich weiß, hier kriege ich die beste Antwort. Und da hilft mir mein großes Netzwerk tatsächlich.
Okay, bevor wir jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer auch auf ClapClap schauen, weil das braucht auch so ein bisschen Erklärung und ein bisschen nochmal ein bisschen tiefen Blick rein, würde ich gerne nochmal darauf schauen. Gut, du hast gesagt, du warst hochschwanger, du hast dann ein Kind bekommen und das war ja dann das vierte bei euch in der Familie. Und dein Mann war anscheinend oder ist ja auch selbstständig. Also wie war denn das dann in der Situation? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du zur Geburt dann den Kopf frei haben konntest.
Doch, ich kann auch sehr gut einschlafen. Bei mir so richtig, wenn ich einschlafe, ist wirklich die Batterie alle und ich schlafe. Mein Mann liegt manchmal noch wach, erzählt mir, was er für Podcasts gehört hat oder hat sich unten noch was zu essen gemacht. Und ich kann halt von 20 bis 6 Uhr durchschlafen, gar kein Problem. Und ich kann super gut abschalten auf jeden Fall. Also ich sag mal, die größeren beiden Kinder sind jetzt 13 und 15 Jahre alt, sind ja meine Patchwork-Kinder auch. Das heißt, sie sind nicht vollständig bei mir. Wir sind mehr in der Vierer-Konstellation als in der Sechser-Konstellation. Ne, wir haben die mittwochs und jedes zweite Wochenende. Also Mittwoch zu Donnerstag und jedes zweite Wochenende von Freitag bis Montag. Um mal so ein bisschen diese Konstellation zu erklären, in der wir leben, weil das ist tatsächlich sehr dynamisch. Nur es wechselt immer. Also die Kinder wechseln immer wieder von ich bin jetzt das größte Geschwisterchen auf ich bin jetzt das mittlere. Ne, der Kleine ist immer der Kleine. Ich fand tatsächlich mein zweites Wochenbett fand ich ziemlich unromantisch und ziemlich traurig im Gegensatz zum ersten. Beim ersten war es voll romantisch. Du hast mit deinem Partner da so im Bett gelegen mit dem kleinen Baby und dann waren die Großen da und hatten es auf dem Arm. Und ich dachte mir das beim zweiten auch so, aber nee, das ist ja nicht so, weil das erste ist ja auch schon da und das erste ist halt gerade mal 3 und braucht ja viel Aufmerksamkeit. Das war eher so mein Downer, dass ich dachte, ach so, da ist ja noch ein Kind und das braucht ja auch die Aufmerksamkeit und wir müssen das jetzt alles miteinander koordinieren. Beruflich war es total gut, weil ich da schon alle Zepter abgegeben habe an diejenigen, die diese Expertise haben und die jetzt das für mich erledigen dürfen. Also da wusste schon jeder, welche Kompetenzen er hat und dass die auch sehr viel Vertrauen von mir bekommen haben und nicht viele Feedbackschleifen von mir brauchten. Also sie waren unabhängig von mir. Ne, da war ich eher so, dass ich in, ich sag mal so, ich war die Feuerlöscherin. Also wenn irgendwelche Brände entstanden sind, dann wurde ich kontaktiert. Und dann ist ja auch noch die gute Situation, die größere war zu dem Zeitpunkt ja 3 Jahre alt, war schon im Kindergarten und ein Baby, wenn man Glück hat, dann schläft es sehr viel und da konnte ich dann immer, wenn die Schlafphasen waren, gut reingehen und dann irgendwelche Angebote machen, die ein bisschen komplexer waren oder in Mitarbeitergespräche gehen. Ich habe die ersten 9 Monate ihn stetig bei mir gehabt und habe ihn dann halt in der Trage gehabt bei mir, wenn ich ins Büro gefahren bin, wenn wir im Lager was geschaut haben, war die ganze Zeit bei mir und habe das als gute Zeit. Wenngleich ich auch weiß, dass ich mental bestimmt noch freier gewesen wäre ohne einen Job. Also wenn ich einfach nur Elternzeit gehabt hätte, wäre ich mental oftmals bestimmt freier gewesen. Aber ich habe die Zeit, wo er wach war, sehr genossen. Und für mich war es eine sehr schöne Zeit, dann mit ihm zu spielen und jetzt bei ihm zu sein. Und dann noch wieder die Phasen, wo er geschlafen hat, auch für mich zu nutzen und zu sagen, nee, jetzt mache ich das und das. Was total hinten übergefallen ist, ist meine Beziehung. Das habe ich aber gar nicht gemerkt, weil ihr müsst euch vorstellen, ihr macht ein Unternehmen, was total gut gelingt und was total der Oberburner wird. Also du denkst dir was aus, was funktioniert. Das ist ja eigentlich ein Traum von jedem Gründer. Und in diesem Traum habe ich gelebt, gleichzeitig mit einem Baby und einem Kleinkind. Alle gesund, wohlauf, total süß. Und ich war der glücklichste Mensch auf Erden, habe aber völlig vergessen, dass mein Partner dachte, wir führen jetzt ein WG-Leben, weil ich habe die volle Aufmerksamkeit auf meinen Job gehabt, die volle Aufmerksamkeit auf meinen Kindern und gar keine Aufmerksamkeit auf meinen Partner. Ich war zwar nett und höflich und wir haben zusammen so Zeit verbracht und so, aber ich war nicht in Verbindung mit ihm. Und diesen Zustand hat er irgendwann gar nicht mehr ausgehalten und hat irgendwann im anderen Bett geschlafen und ich bin morgens aufgewacht und war so, hä, wo ist er? Und habe dann auch mehrmals nachgefragt, was los ist, weil ich habe gar nicht verstanden, die Welt ist doch schön. Ich war in einem ganz anderen Modus. Und dann hat er dann so Stück für Stück mit der Sprache rausgerückt und dann tat mir das total leid. Und wir haben dann viel gesprochen und es natürlich wieder hinbekommen. Aber das war für mich schon so ein, hey, krass, ich habe nichts mitbekommen. Also, weißt du, es passiert etwas in deinem Leben und du merkst nicht, dass ein Ängster aus deinem Umfeld gerade total traurig ist oder sich vernachlässigt fühlt. Und ja, es ist ja, ich finde, es sind immer so zwei Seiten. Ne? Auf der einen Seite ist es halt auch so, hey, da musst du was sagen. Ne? Auf der anderen auch so, krass, ich habe es nicht mitbekommen. Ne? Also die Situation war einfach total ungünstig, weil wir beide viel lernen mussten. Ne? Er, dass er rechtzeitig was sagt, bevor er traurig wird. Und ich, dass ich schaue, dass halt ich mit allem in Verbindung stehe. Aber es ist wirklich auch ein Hochseilakt, wenn man emotional so eine hohe Verantwortung bekommt. Wenn du zum Beispiel einen Partner hast, der nicht so outgoing ist wie ich. Er ist ruhiger extrovertiert und ich bin extrovertiert. Und da ist es halt schon auch viel, das alles immer im Blick zu haben. Total. Ist nicht jedermanns Sache, kann ich sagen.
Genau, und wie du sagst, klar, das eine ist natürlich, dass man denkt, oh, ich habe es gar nicht mitbekommen. Aber auf der anderen Seite zeigt es halt extrem gut, was für eine Herausforderung das eben ist, dieses Selbstständigsein, Unternehmerin sein, Mutter sein von mehreren Kindern, dann Partnerin sein und irgendwo muss man ja auch noch mal selbst sein. Also du hast wahrscheinlich nicht nur deinen Partner vergessen, sondern du hattest dann auch vergessen, was du eigentlich noch gerne machst, weil dafür war ja wahrscheinlich auch keine Zeit.
Arbeiten, also, voll geil.
Ja, ja, ich verstehe dich. Ich verstehe zu 100%, wie du das meinst und ich bin auch so ein Typ, ich gehe auch in meiner Arbeit auf und ich liebe das, aber trotzdem ist es eben, das ist genau so eine, also das geht einfach super schwer. Also das kann man einfach nicht alleine hinkriegen. Man braucht Leute, die dann, wie du sagst, ne, der eigene Partner muss seine Punkte machen, damit man natürlich eine Chance hat, irgendwie da ranzugehen. Man muss auch selber sich immer wieder reflektieren. Aber ich finde, das ist eins der härtesten Sachen überhaupt, als Person quasi diesen Überblick zu behalten und irgendwie allem in Anführungszeichen gerecht zu werden. Damit meine ich jetzt nicht Gleichberechtigung für jede Sache, aber zumindest die Rollen, die man ausfüllen möchte, auch wirklich auszufüllen.
Total. Also wenn wir jetzt mal einen Schritt nach vorne machen, ne, von der Pandemie, ne, 2020 bis 2022 auf heute, Ja, es ist bei mir auch so. Wenn wir da jetzt nochmal zurückgehen in der Situation, in der wir uns gerade befunden haben, in unserem Gespräch, war das für mich eine totale Abenteuersituation, ein Ausnahmezustand. Und da habe ich ja jeden Moment genossen, der da war, weil ich wusste, das ist eine Phase in meinem beruflichen Leben, die wird nur kurz andauern, weil ich wusste, diese Pandemie wird ja nicht ewig sein. Und deswegen habe ich mich wie auf einer Welle mit einem Surfbrett befunden. Das ist so eine, es gibt ja so negativer Stress und das war super positiver Stress. Deswegen hatte ich voll Bock auf alles, was ich da gemacht habe. Gleichzeitig habe ich gestillt. Ne? Das heißt, alle ja. Frauen, die stillen, wissen, wie gut es uns eigentlich geht dabei. Und diese Kombination von, du hast eine Geburt gehabt, das heißt, du denkst eh, du bist Hulk, dann stillst du, da denkst du eh, du bist die ganze Zeit voll drauf. Mir haben ja 3 bis 6 Stunden Schlaf wirklich immer gereicht. Ich war die ganze Zeit top aktiv, mir ging es immer gut, ich hatte keine Müdigkeit. Ich kann nur jeder Frau empfehlen, die in der Schwangerschaft oder die Mutter wird und ein Business macht, stillt eure Kinder, weil es einfach total der krasse Energieboost ist. Du hast so einen Hormonhaushalt in dir drin, du bist die ganze Zeit on fire und das kriegst du nicht hin, wenn du das Fläschchen gibst. Mal unabhängig davon, dass für ein Baby ja eh ein Traum ist, also für alle, die es können und wenn es geht, würde ich es immer empfehlen für alle Gründerinnen und Selbstständige und Unternehmerinnen, stillt eure Kinder super. Es ist ein super Energieboost, das sage ich wirklich allen, die mich fragen, hey, ich kriege jetzt ein Kind, kannst du mir Tipps geben, du hast es doch gewusst, sag ich es aber erstes immer, stillt. Und tatsächlich war das auch die Phase, wo ich, wenn ich ein Problem hatte in der Firma und ich nicht wusste, wie soll ich es lösen, manchmal morgens 1 Uhr, ich liege im Bett, habe ihn gestillt und dann kamen die Ideen. Jetzt ist es beim Duschen, aber das war meine Meditationszeit. Immer beim Stillen danach war ich genialer. So, das war halt eine Ausnahmesituation. Jetzt, wenn wir es jetzt betrachten, ich habe die Firma Clap, ne? Ich habe die Eventagentur noch, bin als Business Angel tätig mit der anderen Firma. Ich habe insgesamt 4 Firmen und jetzt ist es so. Ich merke total, sobald etwas wegbricht von meiner Struktur, sei es der Essensplan zu Hause oder der Ins-Bett-Geh-Plan mit den Kindern, sobald etwas wegbricht, bekomme ich schon ein bisschen Struggle. Ne? So. Diese Struktur ist total wichtig zu haben als Familie, weil man ist ja auch ein Familienunternehmen. Das zu wuppen, finde ich, dass beide das auch machen, finde ich eine Herausforderung total. Dann wiederum dein Business zu machen. Also du hast ja mehrere Baustellen einfach und dann dich selbst so im Fokus zu haben. Wir haben, um als Paar beieinander zu bleiben, haben wir Donnerstag immer um 8.10 Uhr ein telefonisches Meeting. Das geht 20 Minuten und da geht es darum, was beschäftigt mich gerade, was fand ich die Woche schön, was fand ich nicht so schön, was hat mich traurig gemacht, für was bin ich dankbar und wo habe ich mich mit dir verbunden gefühlt. Diese Fragen klären wir. Zusatzfragen sind immer noch, was fand ich an mir toll, was fand ich an mir nicht so toll. Das sind unsere Zusatzfragen. Da kann jeder 10 Minuten drüber sprechen. Keiner unterbricht. Man darf Fragen reinstellen, aber das war's. Es gibt keine Bewertung davon. Man hört einfach nur zu, wie es dem anderen geht. Und bespricht dann so ein bisschen. Ne? Es geht 20 Minuten. Und das hilft total, um als Paar aktiv zu bleiben, in Verbindung zu bleiben, auch wenn es nur ein kurzes Gespräch ist, weil wir haben das sonst tagsüber nicht so sehr. Und um einfach diesen sich selbst, ne, bei sich selbst noch zu bleiben, haben wir halt jeder von uns einen Tag, wo er einfach nach der Arbeit nicht nach Hause kommt, sondern sich mit Freunden trifft. Einfach, wenn man Bock hat, einfach weiterarbeitet bis 22 Uhr. Also Dienstag hat er seinen Tag und ich habe Donnerstag meinen Tag. Und da macht jeder so lange, wie er möchte. So. Und klar, wenn am Wochenende nochmal irgendein Happening dazu kommt, man wird irgendwo eingeladen oder so, dann besprechen wir es auch. Aber wir schauen schon, dass jeder mal auch so ein Auszeitgefühl hat für sich selbst. Aber mehr als einmal die Woche ist da schwierig drin, aber wir arbeiten da immer wieder dran, dass wir es haben.
Ja, voll gut. Das sind ja schon super viele praktische Tipps. Danke dafür. Du hast ja auch, du hast irgendwo auch gesagt, nicht? So dieses Zeitmanagement ist natürlich mit 4 Kindern ein absolutes Muss. Und du hast jetzt schon sowas wie den Essensplan angesprochen und eure Termine, die ihr so habt. Wie organisierst du sowas oder wie organisiert ihr das? Habt ihr irgendein Tool, was ihr dafür nutzt oder wie sieht das aus im Alltag?
Tatsächlich ist es Stift und Papier beziehungsweise Whiteboard, was wir da haben. Ich habe es jetzt mal versucht auf Papier zu bringen, weil das Whiteboard ist so weit oben und ich wollte gerne, dass die Kinder auch mitmalen können, deswegen habe ich es weiter runtergesetzt. Ist aber enorm aufwendig. Ich habe jetzt als neue Methode, die ich jetzt haben möchte, dass ich so gucke, dass ich so Klettdinger nehme. Weißt du, was du so aus Pappe so Bilder machst mit Klett hinten drauf, dass man es immer umswitchen kann. Auch so, also ich ist ja bei jedem anders, aber unsere Kinder essen tatsächlich sehr schlecht. Also wir haben vielleicht so maximal 15 Gerichte, die wir im Wechsel machen aktuell, was sehr frustrierend ist, muss ich zugeben. Aber dass man die halt dann immer austauscht, dass man nicht immer das Gleiche isst. Also das machen wir halt am Wochenende, dass man sagen, okay, jetzt ist Sonntag, jetzt ist die Woche wieder vorbei, was essen wir denn nächste Woche? Und dass sie halt sehen können an einem Plan, wer bringt zur Schule oder in den Kindergarten, wer holt ab, wer bringt zum Turn, wer holt da ab. Und dann gibt es so feste Slots, wo es so Papa-Zeit, wo es Mama-Zeit, aktuell für die Siebenjährige, weil der Kleine, der ist eh sehr nah noch bei uns dran, und der braucht es jetzt nicht so. Der will das gar nicht, der will immer alle um sich rum haben. Genau, also das ist tatsächlich durch Gespräche, dass wir halt diese, wie läuft die Woche ab, mit der Großen schon zusammen machen, dass sie halt auch ihre Autonomie fühlt und weiß, sie hat Wirksamkeit. Das machen wir schon zusammen. Und als Paar besprechen wir uns halt täglich tatsächlich, weil wir beide selbstständig sind und sich manchmal Sachen sehr verändern.
Und habt ihr einen gemeinsamen Kalender oder?
Ja, wir haben gemeinsam einen Kalender für sowas wie Elterngespräch, Elternabend. Das ist ein Familienkalender, der ist synchronisiert mit unserem Handy und dann sehen wir halt beide diesen Termin, der dann da drin steht. Aber dann gibt es halt auch noch so andere, so diese Kleinigkeiten, Sachen wie wer holt ab, wer bringt, da gucken wir dann halt an den Plan.
Und wie machst du das dann im Übergang zu deinem Business? Wie organisierst du dich da? Also wie planst du da deine ganzen Sachen?
Also vorzugsweise tatsächlich mit meinem Kalender. Und Erinnerung, das hat sich bei mir etabliert. Ich habe eine Zeit lang, wo ich mehr im Projektmanagement drin war, habe ich mehr mit Trello gearbeitet. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich im Projektmanagement nicht tätig bin, sondern strategisch. Und da ist es halt schon so, wenn ich weiß, da ist was, was eine halbe Stunde dauert, trage ich es direkt in den Kalender ein. Das mache ich morgen von 13 bis 13.30 und dann steht es da drin. Und wenn ich es nicht erledigt habe, dann wird es halt wieder zu einem anderen Zeitpunkt geswitcht, gepaart mit Erinnerungen, die drin sind. So kleine Aufgaben, ne, wie irgendwas bestellen oder irgendwas, was man hier noch machen muss. Das ist als Erinnerung drin, auch im Kalender mit einer Uhrzeit.
Okay, und wie kamst du denn jetzt von dieser Online-Eventbox, was ja ein tolles Corona-Konzept dann war, dann bist du übergegangen, wir kamen irgendwann, Gott sei Dank, alle mal wieder raus aus dieser Pandemie und heute hast du Clap Clap. Das ist ja jetzt sozusagen, und du hast gesagt, nicht, die Online-Eventbox ist da drin aufgegangen. Ist das sozusagen dann die Fortführung wieder nach der Pandemie gewesen, um daraus was zu machen, was eben dann...
Ja, das war so eine ziemlich logische Entscheidung, dass ich sage, okay, jetzt habe ich hier die ganze Logistik aufgestellt, wir haben einen riesen Packtisch, wir haben Lager, wir haben alles da und die Kunden waren auch super wertschätzend, ne, über die Boxen. Wir fanden das toll zusammengepackt. Es war auch immer so, dass man nie dachte, oh, hier, warum ist hier so viel Füllmaterial und so wenig Produkt drin? Es war wirklich jede Box wie ein Geschenk gepackt, um auch zu gucken, wie viele Produkte kommen in eine Box? Also wir haben jedes Mal auch eine Testbox, bevor wir sagen, okay, und die nächsten 500 packen wir genauso. Also da ist schon richtig viel Struktur drin. Und da habe ich dann gedacht, okay, wie können wir das skalieren? Wie können wir damit weitergehen? Dann haben wir gesagt, lasst uns doch den ganzen B2B-Bereich wertschätzen. Und dann ist Clap entstanden. Dann habe ich zusammen mit einem ITler die Clap GmbH gegründet. Und er hat dann eine Software gebaut, zusammen mit einer IT-Agentur und haben dann diese Plattform gebaut. Und jetzt kannst du dir das ein bisschen vorstellen, wie Flink, bloß halt mehr im B2B-Bereich. Ne? Also du stellst halt deine Box zusammen, guckst halt im Filter, was will ich machen, Onboarding von neuen Mitarbeitern, ah okay, da passen die und die Produkte rein, dann packst du die alle zusammen und im nächsten Schritt entscheidest du tatsächlich schon, ich möchte das Logo auf der Box haben, ich möchte das Logo haben, was das Seidenpapier verschließt. Also du kannst dann dein Logo da hochladen, du kannst gucken, dass es Füllmaterial und das Seidenpapier in den Unternehmensfarben ist. Und im nächsten Schritt kannst du das Ding schon abschließen und kannst sagen, okay, ich habe jetzt hier zum Beispiel 500 Geburtstagsboxen bestellt und ich habe ja schon alle 500 Geburtstage und kannst zack die Excel hochladen und dann wird vollautomatisiert jeden Geburtstag die Box halt rechtzeitig rausgeschickt. Ja, also ist einmal angelegt. Ich sag mal so, als Laie brauchst du beim ersten Mal vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten, wenn du Merch-Artikel noch dazu haben möchtest. Da musst du vielleicht noch ein paar E-Mails beantworten, ob die Freigabe so ist für zum Beispiel die Jutebeutel, den die haben möchten, ob sie die Grafik so schön finden. Und dann läuft das Ding. Dann hast du gar nichts mehr damit zu tun, hast das ganze Jahr Freiheit, was das Thema angeht. Also es führt schon dazu, dass Firmen ihren Mental Load ganz schön nach unten schrauben, was das Thema Wertschätzung angeht.
Also da arbeiten vor allem wahrscheinlich auch Personalabteilungen mit euch?
Total, und Marketingabteilungen. Genau, bei mittelständischen Unternehmen auch oftmals noch ein Entscheider, der da mit drin ist, Geschäftsführer. Wir haben viele Coaches tatsächlich auch, die jetzt so Programme haben, wie verbessere ich meine Haut? Und immer wenn sie neuen Kunden haben, geht erstmal eine Box an die raus oder irgendwie für die Darmgesundheit. Also wir haben schon viele Selbstständige auch, die sagen, hey, immer wenn sie einen Kunden haben, geht eine Box raus als Begrüßung. Dann müssen die das nicht selber machen.
Ah, das ist ja spannend. Das ja, ist ja vielleicht auch interessant, spannend. Ne?
Ja. Ja.
Das, ja. Naja, wir packen alle Infos natürlich zu dir und auch zu ClapClap natürlich unten rein, ne? Dass man sich das mal anschauen kann. Und ich glaube, das ist ja immer so, nicht? Man hat da jeden Tag mit zu tun und für einen ist das ganz logisch. Aber wenn man das jetzt noch mal so ein bisschen beispielhaft von dir erzählt kriegt, kriegt man da ganz gute Ideen, was man da so machen könnte. Und wie hast du damals deinen Mitgründer gefunden? Du hast gesagt, ein ITler, ja und so, aber wie bist du da rangegangen, um das dann aufzubauen? Also ich meine, du hattest ja nun schon wirklich viel Vorerfahrung, wusstest ja eigentlich, wie der Hase läuft so. Und wie bist du dann an dieses nächste Unternehmen rangegangen?
Ich habe bei der Online-Eventbox schon viele manuelle Prozesse gehabt, die mich sehr gestört haben, wo ich dachte, boah, da geht so viel Zeit drauf. Man muss sich vorstellen, allein ein Versandlabel in die Schweiz zu erstellen mit allen Produkten, die drin sind, musst du ja richtig Zolldokumente ausfüllen. Und wenn du dann eine Bestellung von 500 Boxen hast und 50 müssen in die Schweiz gehen, dann hast du einen Mitarbeiter, der mindestens eine Stunde da dran sitzt, diese ganzen Versandlabels zu machen. Und das waren so viele manuelle Prozesse, die mich gestört haben. Oder wir haben jedem Kunden ein Baumpflanzzertifikat geschickt. Hey, du hast jetzt 500 Bäume gepflanzt, cool. Und das musstest du aber auch erstmal händisch erstellen. Da dachte ich mir, das muss doch smarter gehen. Und habe das so oft vielen Menschen erzählt, dass mein bester Freund meinte, hey, ich kenne einen bei Zalando, der jetzt sich selbstständig macht. Der ist total der Professor, was das Ganze angeht, was Automatisierung angeht. Und dann habe ich mit ihm Kontakt aufgenommen und habe ihn erstmal als Freelancer bei mir gehabt. Und dann hat er angefangen, die Online-Eventbox zu strukturieren, die Software dafür zu bauen, dass wir bessere Prozesse haben, weil wir sehr manuell noch gearbeitet haben. Und dann hatte er total den Drang, was zu gründen. Er wollte auch mal was gründen und ich dachte, ja, okay, dann lass uns Clap zusammen machen, weil ich habe kein IT-Verständnis. Also ich kann so eine Plattform nicht bauen und er ist in Sachen Finanzen und IT sehr fit und das ist wiederum eine Lücke, die ich finde, gut auffüllen zu können. Und da haben wir gesagt, wir machen das und ich wollte es auch mal erleben, wie es ist, mit einem Partner zusammen eine Firma zu gründen, weil ich alles bisher alleine gemacht habe. Deswegen war es für mich mal spannend. Der ist nicht mehr da.
Ich wollte gerade sagen, aber das scheint sich nicht gemacht zu haben, weil du bist wieder allein unterwegs.
Ich bin wieder allein und ich freue mich sehr darüber. Gleichzeitig vermisse ich ihn total, weil ich ihn als Mensch, ist einfach so ein witziger, herzlicher, intelligenter Mensch und ich habe das geliebt, dass immer er der Schlauste im Raum war. Also ich wusste, egal wo ich hinkomme, wenn er da ist, ich mag das einfach, wenn andere schlauer sind. So, das liebe ich, mich in so einem Umfeld zu begeben und habe jetzt wieder einen Freelancer, der das macht tatsächlich. Auch super. Und ich habe jetzt halt nicht mehr diese Zeitaufwand, ihm emotionale Energie zu geben, weil ich habe halt gemerkt, Gründen ist schon anstrengend, vor allem, wenn es nicht gleich läuft. Ne? Er hat mit einer Frau zusammen gegründet, die in 3 Tagen ein Millionen-Startup gegründet hat. Er war bei seiner Feier zur Selbstständigkeit. Ne? Er hatte so eine Feier gemacht, dass er sie jetzt selbstständig macht. Das war zu dem Zeitpunkt, wo die Leute über mich geredet haben. Also da kamen die Artikel über mich gerade in den Medien raus und ich stand wirklich daneben, wo welche gesagt haben, hey, habt ihr das gelesen, gerade im Business Insider, über die Frau, die in 3 Tagen ein Millionen-Startup hochschwanger gegründet hat? Und da habe ich mich zu ihnen hingedreht und habe gesagt, das bin ich. Und da haben wir erstmal alle gelacht. Und das war zu dem Zeitpunkt, es war für ihn natürlich so ein Erfolgsgarant, dass mit mir das auch ein totaler Durchstarter wird, Clap. Ich glaube, das hat ihm so diese Sicherheit gegeben, mach das mit Aileen, das wird total gut klappen. Aber so eine Wertschätzungsplattform zu bauen, nicht jede Firma will das, nicht jede Firma braucht es und es ist für viele Firmen auch nicht Prio A. Ich finde schon, dass es jede Firma braucht als Unterstützung in Sachen Wertschätzung, weil tatsächlich die Zufriedenheit um 60% gestiegen ist. Das kann man wirklich nachweisen durch unsere Boxen. Da haben wir wirklich schon Studien dazu gemacht. Aber es ist nicht so, dass die an die Bude einrennen. Es gibt halt auch noch andere, die sowas machen. Nicht in der Form, wie wir es machen. Da sind wir wirklich Weltführer gerade, weil es gibt diese Plattform nicht so auf dem Markt gerade. So individuell. Aber trotzdem braucht ein Startup, sage ich immer, lass dieses Startup 5 Jahre. Wenn du dann immer noch merkst, ey, da wächst nichts, da tut sich nichts, dann sage ich, okay, man hat es probiert, das war eine schöne Erfahrung, man hat viel gelernt. Aber ich habe schon nach einem Jahr gemerkt, dass seine Energie langsam runtergeht. Und ich hätte auch schon viel früher Stopp sagen können, aber ich habe einfach gedacht, nee, ich nehme die Erfahrung jetzt so lange mit, wie es geht. Auch zu wissen, dass wenn ich im Urlaub bin, dass da jemand da ist, der mich puffert, fand ich auch sehr schön, weil das ist ja auch etwas, was man weniger organisieren muss, wenn man jemanden hat. Und habe das erstmal alles mitgenommen, bis er von selber gesagt hat, er geht. So, aber ich habe das schon nach einem Jahr gemerkt, dass es nicht mehr lange dauern wird, ja. Und dann nach 2 Jahren hat er es dann auch gesagt.
Ja, gut, also aber dann lieber wirklich so auch, ne? Als wenn man dann irgendwie sich da noch durchschleppt und trotzdem irgendwie nicht happy ist. Weil letztendlich ist es ja schon sinnvoll bei so einem Startup, dass irgendwie beide dann auch dran glauben und Bock haben und ja, ihre Energie reinstecken, weil letztendlich muss man halt dran glauben. Aber das wäre auch meine Frage. Du bist ja dann aus diesem Online-Eventbox-Ding rausgekommen und da sind wahrscheinlich ja ein paar Kunden sozusagen hängen geblieben, die euch eh schon kannten und gerade Firmen, die haben ja natürlich auch dieses Thema Wertschätzung. Aber wie seid ihr so bei dem Thema Akquise unterwegs? Wie bringst du Clap sozusagen ins Gespräch?
Also wir haben genau erstmal über die Online-Eventbox viele Stammkunden behalten können, die halt weiter mit uns ihre Online-Events machen und darüber hinaus auch sagen, oh, Weihnachten schenken wir ja auch was Schönes. Und dann haben wir angefangen, SEA und SEO zu bespielen durch Agenturen, mal mehr, mal weniger zufriedenstellend und dann wieder wechselnd. Und ich habe jetzt dieses Jahr, habe ich einen UX-Designerin rüberschauen lassen. Jetzt wird gerade die Homepage komplett nochmal neu bearbeitet, sodass es usability-freundlicher ist für den Ankommen auf der Seite. Und als nächstes steht die Plattform an. Weil wenn du bei der Website abgeholt wurdest und sagst, yeah, ich will mir Boxen zusammenstellen, dann gehst du auf Los geht's und dann kommst du auf die Plattform. Und die ist ein bisschen gerade noch wie, ich lerne Fahrrad fahren. Also wenn du einmal durchgeguidet wurdest, dann kannst du das immer und immer wieder machen. Aber ich finde schon, dass du beim ersten Blick, wenn du jetzt nicht so, ja, wenn du nicht so IT-erfahren bist, so technikaffin bist, dass du dann schon so denkst, so, oh mein Gott. Also ich merke das halt schon auch oftmals bei älteren Leuten, die einfach auch in anderen Bereichen arbeiten. Ne? Wenn du jetzt nur im HR-Bereich bist und bist jetzt Ü50 zum Beispiel, dann könntest du manchmal schon ein bisschen überfordernd sein. Und das wird dann auch noch angepasst. Und danach sind die Schritte, Social Media zu machen, mehr in den Bereich reinzugehen. Parallel habe ich eine PR-Agentur, die über mich viel berichtet. Ich habe einen Gründerwandertag, habe jetzt den Podcast, der ist auch powered by Clap, einfach anfangen. Genau, und nutze halt meine Bekanntheit dafür, dass die Marke auch bekannter gemacht wird. Das Unternehmen, muss ich ein bisschen vorstellen, wie so eine Kurve, die erstmal so ganz, ganz flach über dem Boden ist, ganz lange. Und diese ganz, ganz langsam steigt in bessere Zahlen und irgendwann so einen Schwung macht nach oben. So stelle ich mir Clap vor, weil die Kunden, die da sind, sind froh, dass sie uns gefunden haben und die bleiben. Und die bringen dann neue Kunden mit oder die bringen mehr Wertschätzungsthemen mit. Und deswegen, zusätzlich zu den Akquisekanälen, ist es eine Firma, die potenziell nach oben Wachstum hat und irgendwann halt auch den Break-Even erreicht hat und dann halt gute Zahlen machen wird. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind jetzt im dritten Jahr. Also es ist so eine richtige Bootstrapped-Gründung, die da ist. Ne? Und natürlich würde ich mit finanziellen Runden viel schnelleres Wachstum verzeichnen können. Aber das möchte ich ganz bewusst nicht, weil ich ganz bewusst gerade Kleinkinder habe und ich ganz bewusst wähle, keinen Druck von außen zu bekommen. Ich wähle ganz bewusst den selbstbestimmten Weg. Sonst würde es viel schneller gehen.
Ja. Ja, das führt mich auch zu einer Frage, wenn du heute neue Projekte entscheidest oder Sachen für dich durchdenkst, wie wägst du ab innerlich, ob etwas jetzt wirklich gerade zu deinem Leben passt?
Ja, also mir brennt es ja unter den Fingern. Ne? Ich habe ja schon wieder das nächste Projekt, was ich gerne machen würde, wo auch schon viele mich angesprochen haben. Ich würde ja gerne alleinerziehende Eltern gerne mehr unterstützen, für die Wege finden, um die zu supporten, weil ich finde, dass die voll hinten überfallen. Es tut mir total leid für alle, die das alleine durchmachen müssen, weil ich war neulich eine Woche alleine zu Hause mit den Kindern, waren beide krank, ich musste arbeiten. Mein Mann hat gefragt, wie geht's dir? Und ich habe gesagt, ich weiß nicht. Kannst du mir andere Fragen stellen? Irgendwas Organisatorisches? Mhm. Irgendwas, wo ich einfach nur funktionieren muss? Und so ein Leben zu führen, eine Zeit lang, ist wirklich eine super Herausforderung. Größten Respekt an alle, die das machen. Mhm. Größten Respekt.
Absolut. Hatten wir hier auch schon ein paar im Podcast. Also,
das genau. Glaube ich. Und ich denke mir mal, ich weiß nicht. Zu mir sagen immer alle, Aileen, ich weiß nicht, wie du es machst. Ich bin so, ich weiß nicht, wie die das machen. Also ich gebe die Frage zurück an die anderen. Aber da habe ich jetzt auch ein paar drauf angesprochen. Ich sage so, nee, ich brauche mindestens noch ein Jahr, um mich auf ein neues Projekt zu konzentrieren, weil jetzt auch der Podcast, der neu dazugekommen ist seit 2 Monaten, der ist auch schon, da muss ich auch mental Power reingeben, weil ich halt schauen muss, welche Gäste möchte ich denn haben, über welches Thema möchte ich sprechen, wie muss ich das redaktionell aufarbeiten, dass es also auch wirklich Mehrwert hat, und redaktionell mache ich das halt alleine. Also ich habe jetzt keine Redaktion, die mir gerade sagt, du musst jetzt hier und da reingehe. Ich habe Berater, die mir sagen, wie ich redaktionell reingehen muss. Und da ich mir die Menschen aktuell selber aussuche, gehe ich da auch selber redaktionell rein, damit ich auch möglichst authentisch wirke. Und da muss ich mir auch die Zeit nehmen. Und da sage ich mir so, nee, da ist kein Platz mehr für irgendwas, weil ich muss auch genug Puffer haben, wenn es den Kindern nicht gut geht. Was mache ich, wenn ich merke, ein Kind kann heute einfach mal nicht zur Schule oder in die Kita gehen? Es braucht gerade die Auszeit. Kann ich da noch agieren oder bin ich nur im Reaktionsmodus? Also dann bin ich auch nicht mehr selbstbestimmt. Und daher bin ich jetzt gerade an einem Punkt, wo ich sage, neue Projekte gehen nicht rein. Das Clap braucht jemanden, der die Firma organisatorisch weiterführt. Und an so einer Stelle sind wir gerade noch nicht. Das geht erst, wenn das Produkt wirklich so scharf ist, dass man sagt, und jetzt geht's rein in die Skalierung. Ich finde, das Produkt ist noch nicht so weit. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu perfektionistisch, aber ich will schon mit voller Stolz ein Produkt präsentieren können, zum Beispiel an einen Entrepreneur in Residenz, der dann sagt, okay, ich nehme das auf, ich nehme die Challenge an und ich bin dann nur noch strategischer Partner und gebe gar keine Beratung mehr, wie man es organisatorisch machen muss, sondern nur noch strategisch reingehen und sagen, und jetzt lass mal versuchen, das Teil B2C fähig zu machen. Sowas. Ja, aber da stecke ich noch zu sehr drin in dem Ganzen.
Und gleichzeitig bist du ja aber mittlerweile auch so als Business Angel unterwegs. Das heißt, du investierst auch in andere Startups. Das ist ja sicherlich auch ein Übergang gewesen, dann irgendwann zu sagen, ja gut, jetzt schaue ich mir auch mal andere an und guck mal, wo ich da was irgendwie bewegen kann. Wie geht man da vor? Also wie wirst du da aufmerksam oder hast du einfach in deinem Umfeld immer wieder andere Gründer getroffen, wo du dachtest, die brauchen einfach ein bisschen Support?
Tatsächlich, es war das erste Mal, da hat mich jemand proaktiv angesprochen, die Support brauchte. Das war auch meine erste Spende von 10.000 Euro, die ich da reingegeben habe. Das Geld ist futsch, die Frau ist nicht mehr erreichbar. Das war mein erstes Invest einfach, was man da, in ein Start-up. Der andere Kontakt war tatsächlich über meinen Steuerberater, da haben wir uns das Invest geteilt und wenn ich jetzt was finde, und dann haben wir die Firma zusammen gegründet, also mein Steuerberater und ich. Und wenn ich was finde, dann stelle ich ihm das vor und sage, okay, dann investieren wir. Weil dann halt auch jemand auch auf mich zugekommen ist. Also, dass ich halte meine Augen und Ohren offen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so super motiviert, in Startups zu investieren. Ich finde es viel besser, in seine eigene Firma zu investieren und die groß zu machen, statt das dahin zu streuen. Ich finde eine Streuung in ETFs sinnvoller als in Startups, weil ich finde, das, was du hinten rausbekommst, wenn du in ETFs gut streust, finde ich ein bisschen berechenbarer ist als in Startups. Natürlich kann es sein, dass da halt die super Firma kommt, wo du sagst, boah, da sind voll die krassen Investoren drin und Berater, das muss durch die Decke gehen. Klar, würde ich auch machen. Aber ich bin jetzt nicht so super angefixt von diesem Investment in Startups. Ich halte da meine Augen und Ohren offen, finde aber da irgendwie die Beständigkeit durch ETFs ein bisschen spannender aktuell.
Und man merkt auch so ein bisschen, dass du wirklich schon auch schaust, dass deine Familie hier nicht zu kurz kommt, nicht? Dass du versuchst, dich jetzt auch nicht in zu viel gleichzeitig reinzustürzen. Ich meine, du machst ja schon wahnsinnig viel. Aber wie du ja auch gesagt hast, nicht? Manche Sachen kommen jetzt einfach nicht auf die Liste, weil es zu viel ist. Und sicherlich ist wahrscheinlich sowas dann auch, da müsste man vielleicht dann auch mehr noch sich auf spannenden Formaten rumtreiben, wo man dann wirklich die guten rauspicken kann, kann ich mir jetzt immer so vorstellen, was ja auch wieder Aufwand ist für dich. Du musst ja dann auch wieder rangehen, du musst dir die Zahlen angucken und so weiter, bevor man investiert. Und das ist ja dann wieder zusätzlicher Zeitfaktor, den du da auch ans Bein bindest.
Total. Also ich würde es wahrscheinlich an jemanden geben, der dann mir eine Empfehlung ausspricht. Ich würde ihm die Unterlagen geben und sagen, schätz mal ein, machen oder nicht machen. Weil ich auch glaube, dass dann ich möchte was fachlich mit Zahlen untermauern, bevor ich da so eine Bauchentscheidung treffe. Weil klar investiert man in Menschen. Ich bin Mentorin von einem Startup, was auch jetzt eine große Investition bekommen hat, wo ich einfach nur als Mentorin unterstützt habe, gar nicht finanziell, sondern als Beratung. Ich mir auch wieder sage, ey cool, dass es geklappt hat. Aber ich für mich hatte gar keinen Drang, in dieses Startup zu investieren, obwohl das jetzt ein gutes Investment bekommen hat und ich auch an die Menschen glaube, denke ich mir, ey, ich mache es jetzt gerade mal mit meiner Manpower. So. Und ja, ich glaube einfach, dass sich diese ganzen Investitionen nur gut anfühlen, wenn du selber entweder richtig Ahnung hast von diesen Zahlen oder richtig reingucken kannst. Aber ich glaube, selbst dann würde ich jemanden rübergucken lassen. Also das ist das, was ich mittlerweile durch meine Spendengelder, sage ich immer, die ich da geleistet habe, gelernt habe. Wenn ich mir so, oh krass, hättest du jetzt den Betrag einfach in deine Firma gesteckt, hättest du noch das und das machen können.
Ich würde dir gerne zum Ende nochmal so eine übergreifende Frage stellen, weil du bist zum einen ja auch mit CLAP in diesem Thema Arbeitswelt der Zukunft unterwegs. Wie wichtig ist Wertschätzung? Du bist selber Arbeitgeber und jetzt mal zu fragen, was wünschst du dir denn für die Arbeitswelt der Zukunft? Besonders eben auch vielleicht für Frauen mit Kindern, die trotzdem groß denken wollen.
Oh, sehr vieles. Also zum einen fände ich es total toll, wenn Alleinerziehende, berufstätige Alleinerziehende besser unterstützt werden. Ich habe mir mal versucht, was auszudenken, ne, wie man das machen könnte und habe so richtig Politikarbeit geleistet. Ich habe halt geguckt, okay, wie könnte man jetzt eine Frau, die jetzt zum Beispiel ein Business hat und alleinerziehend ist, wie könnte man die unterstützen? Ne? Und auch von staatlicher Sicht, von dem, ich sag mal jetzt aus Erzeugersicht, wie könnte da eine gute Balance sein? Bin immer wieder an meine Grenzen gestoßen, habe ChatGPT auch immer wieder gesagt, kritisiere es, kritisiere das und habe immer wieder mich im Kreis gedreht und dachte so, krass, es ist so schwer, etwas zu entwickeln, was wirklich passt und was wirklich ausgereift ist. Also etwas ein bisschen Pragmatischeres, was jetzt nicht ne, auf Staatsebene ist, dass da eine Entscheidung getroffen wird, die gefällt wird. Ich würde mir was ganz Pragmatisches wünschen, wäre viel mehr Fokus von Alleinerziehenden, die sich sagen, hey, ich suche mir eine WG, ich ziehe nicht alleine in eine Wohnung. Das würde ich irgendwie, weil ich denke mir so, wir sind irgendwie ja trotzdem so alle auf uns angewiesen, gerade in Großstädten. Ne? Wenn du nicht auf dem Dorf wohnst und gleichzeitig braucht es ja ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, finde ich, schaff dir halt dein eigenes Dorf. Ich selber zum Beispiel lebe auch in so einer Art Kommune. Also es ist so wie so, es geht ein Tor auf, du fährst da rein und da sind verschiedene Aufgänge. Ne? Das ist so eine kleine Reihenhaussiedlung. Und wir leben schon, also wir haben so einen Chat zusammen. Hey, kann hier mal jemand kurz aufpassen? Kann der das machen? Hat jemand Milch? Hat jemand ein Ei? Also das ist so eine kleine Form von Unterstützung. Ja. Ne? Aber ich stelle mir jetzt vor, so Alleinerziehende, das ist da wirklich so wie so eine, vielleicht fühlt sich auch ein Gründer oder eine Gründerin angesprochen, eine Plattform gibt, wo man sagt, ich suche ein WG-Zimmer. So, ich bin Helena, 35, mein Kind ist 5, ich suche eine andere Mama, auch mit einem 5-jährigen Mädchen oder einem Junge oder irgendwie sowas. Und man sich dann kennenlernt, guckt, ob das passen würde und sich dann zusammentut. Ich weiß, WG-Leben ist nicht jedermanns Sache. Aber und ich bin jetzt auch nicht der super Koch und ich bin jetzt auch nicht jemand, der super gerne putzt. Aber lieber putze ich und koche ich, als die ganze Zeit alleine mit meinem Kind da zu sein und keine Kraft mehr zu haben und nur noch zu reagieren. Ne? Also du bist doch Herr deiner eigenen Lage, wenn du irgendwie auch die Fähigkeit hast, die Möglichkeit hast, zu sagen, hey, heute also kannst du auf die Kinder aufpassen, ich gehe heute noch mit einer Freundin was trinken oder ich gehe zu irgendeiner Ausstellung oder sowas. Das macht so viel mit einem. Und ich würde mir wünschen, dass wir sowas mehr etablieren können. So eine, weißt du, so eine Art Kommunenleben, dass man halt sagt, und dieses Haus wurde dort gebaut für Alleinerziehende und da wohnen nur Alleinerziehende. Dann gibt es eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe oder irgendwas und gemeinsame Gartenfeste regelmäßige, wo die sich alle kennenlernen und austauschen und dann wirklich wie ein Dorf zusammenkommen. Das wäre mein pragmatischer Weg als Lösung, zu sagen, wie können wir uns gegenseitig mehr unterstützen, weil dann auch beruflich mehr geht, also weil du dann auch freier bist. Es ist einfach so belastend, ne? Du musst dann in irgendeinen Termin noch rein, dann kriegst du einen Anruf vom Kindergarten, bitte holen Sie den Michael ab, so. Und dann weißt du halt, aber die Konstantin hat ihr Kind auch in der Gruppe und die wollte heute eh das als Mittagskind abholen und geht schnell die mit abholen. Also da gibt es irgendwie viel mehr Möglichkeiten, wenn wir da mehr wieder zusammenkommen und mehr in Verbindung zueinander stehen. Ich finde, das ist gerade in Großstädten ein großes Problem geworden, dass diese Anonymität dafür sorgt, dass wir alle vereinsamen, auch als alleinerziehende Person vereinsamen.
Ja, natürlich habe ich jetzt den Fokus nicht drauf gelegt, aber hast du komplett recht, nicht? Wenn wir jetzt auch wirklich mal an die denken, die auch gerade beim Thema Kindererziehung nochmal die doppelte Portion leisten und eben die Alleinerziehenden, da muss unbedingt was passieren, sowohl auf politischer Ebene auch an und eben auch auf anderen Seiten, dass man eben da Angebote schafft, die eben auch attraktiv sind.
Oder ansonsten halt auch würde ich jeder Frau empfehlen, die Kinder hat und auch mit Partner, um da einen Schwenk zu finden, diesen einen Tag nur für sich zu machen in der Woche, fände ich total wertvoll. Finde ich, macht schon einiges, sich mal rausziehen zu können, auch in der Regelmäßigkeit, dass die Kinder auch die Orientierung haben und donnerstags ist oder montags ist Mamatag oder Mädchentag, hat Mama ihren Mädchentag, ne? Das ist total, dann wird es vielleicht 1, 2, 3 Mal komisch sein für die Kinder und dann ist es halt normal.
Ja, das ist ein guter Punkt. Bei uns ist es immer sehr unregelmäßig. Also ich habe auch Tage, wo ich halt gar nicht, also wo ich dann mal nicht abends da bin und so weiter und den ganzen Tag eben nicht da. Aber das sind eben nicht feste Termine immer, sondern das ist ab und zu mal. Aber genau, nee, ist natürlich ein guter Impuls von dir. Und den können, glaube ich, auch einige ganz gut aufgreifen. Ich danke dir sehr für diese praktischen Tipps. Ich würde dir jetzt gerne zum Abschluss 10 raffinierte Fragen und Leute bitte dranbleiben, denn heute hat sich Lisa 10 neue Fragen ausgedacht. Ich hörte doch als Feedback und ich bin sehr, sehr offen für Feedback, möchte ich hier gerne mal an der Stelle sagen, dass sich manche wünschen, dass ich mal die Fragen ein bisschen variiere. Und das mache ich heute bei dir, Aileen, das erste Mal. Ich habe also die Fragen etwas auf dich angepasst und habe jetzt 10 Entweder-Oder-Fragen für dich. Ich hoffe, sie fordern dich nicht zu sehr heraus. Es geht los.
Ich bin gespannt.
Also, du kannst wählen. Lieber ein freier Vormittag oder ein leerer Posteingang?
Ist manchmal das Gleiche, ne? Freier Vormittag.
Batch Day oder jeden Tag ein bisschen?
Batching.
Mama-Hack oder Business-Hack? Was teilst du lieber?
Business-Hack.
Montags motiviert oder mittwochs müde?
Montags motiviert.
Stille Stunde am Morgen oder Nachtschicht mit Fokus?
Nachtschicht mit Fokus.
Playdate oder Pitch?
Playdate. Ich hasse Pitches.
Kind beim Zoom-Call im Hintergrund oder doch lieber Meeting verschieben?
Oh, kommt drauf an, gibt's nicht. Dann lieber Meeting verschieben.
Okay. Gründungszuschuss oder einfach machen?
Warum nicht beides?
Gibt's okay.
Das? Ich nehme beides. Ich habe beides. Ich habe beides.
Beides gemacht. Ist die beste Idee. Coworking Space oder Küchentisch?
Küchentisch.
Und jetzt hast du es gleich geschafft. Letzte Frage. Business-Strategie mit Gummibärchen erklären oder Excel-Tabellen lieben lernen?
Excel-Tabellen lieben lernen.
Sehr gut. Dann hast du es jetzt geschafft, liebe Aileen. Ich danke dir sehr. Ich hoffe, das war jetzt sehr spannend. Ich fand es witzig. Und ja, freue mich schon auf die nächste Runde. Ich danke dir, Aileen, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns vor allen Dingen so ganz konkrete Einblicke gegeben hast in deine Business und natürlich auch in dein Familienleben, wie du das Ganze rockst. Also sehr inspirierend. Ich danke dir und wünsche dir ganz viel Erfolg mit Clap.
Danke dir auch. Ich komme gern wieder, falls es mal passt. Es war sehr schön bei dir. Dankeschön.
Ja, sehr gern. Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonnier ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension. Das war Mama macht Business, eine Produktion von Liebenau Media.